Einen guten Abend miteinander. Ich war ganz erstaunt, dass ich heute früh den Anruf von Manu bekam, ich soll predigen, denn ich habe gelesen, dass eigentlich Robert predigen sollte. Und ich habe mich schon gefreut zu hören, was er zu sagen hat. Und noch mehr hat mich erstaunt, als ich dann hörte, dass er zurücktritt, weil ich ein Thema in der Gruppe angerissen habe, das anscheinend sehr Interesse fand. Entschuldigen Sie bitte. Und ich habe gedacht, Menschenskind, gibt es demütige Leute? Und ich muss auch eines sagen, was ich hier erlebt habe bis jetzt, ist außergewöhnlich. Ihr habt etwas, was wir im Westen nicht haben. Ihr betet Gott an. Und es sind Anbeter und es sind nicht Leute, die auf der Bühne stehen, um sich zu produzieren. Das finde ich etwas Wunderschönes. Behaltet das, was ihr seid und verteidigt das. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass du mir Gunst gibst zum Sprechen und meinen Geschwistern Gunst zum Zuhören. Und dass dein Heiliger Geist einfach das, was wichtig ist, in ihre Herzen schreibt. Ich bedanke mich bei dir, Herr Jesus. Ich habe dich notwendig, denn das soll alles zu deiner Ehre geschehen. Amen. Ich spreche heute über Vergebung. Bevor ihr betet, vergebt. Beten ist sprechen mit dem Heiligen Geist, der aber nur auf das Sprechen des Gerechten hört. Das ist der Grund, weshalb Jesus im Vater unser dieses Gebet, als die Jünger ihn baten, lehre uns beten, dass er das Gebet mit der Vergebung in Einheit brachte. Wir lesen immer nur bis in deine Herrlichkeit, Amen. Und das Wichtigste an diesem Gebet kommt nämlich in den Versen nachher. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr nicht vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. Also eure Vergehungen. Und warum hat Jesus das gemacht? Warum hat er das in Zusammenhang mit Gebet gemacht? Ganz einfach darum, er wollte, dass seine Jünger erhörlich beten können. Und wir brauchen gar nicht erst zu beten, wenn wir nicht vergeben, denn wir beten nicht erhörlich. Denn Gott sagt uns ganz klar in Johannes 9,31, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tun, den hört er. Und Jakobus sagt, er sagt uns ganz klar, viel vermag des gerechten Gebet in seiner Wirkung. Also wenn wir gerecht sind, hat es wirklich einen Sinn, dass wir beten? Dann können wir erhörlich beten. Ein Gerechter entspricht in der biblischen Begrifflichkeit jemand, der Vergebung seiner Sünden erlangt hat und sein Leben gemäß den Geboten Jesu führt. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du musst dich aber selber lieben, nicht? Sprechen wir doch mal über die Qualität in der Quantität der Vergebung. Wir werden jetzt Grundlagen legen, die Jesus gelegt hat, aber auch die weitgehenden oder weitreichenden Konsequenzen der Vergebungsunwilligkeit miteinander betrachten. In Matthäus 6, 9, da lesen wir das Vater unser und unter anderem heißt es dann, und so betet nun so unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und dann wissen wir weiter, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schulden vergeben. Es gibt Übersetzungen, da heißt, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben haben. Also, es ist wichtig, dass wir vergeben. Und dieser Text empfiehlt, dass wir gar nicht anfangen, Gott um Vergebung zu bitten, wenn wir nicht vergeben. Denn eine Vergebung ist nichts anderes als ein Gnadenerweis Gottes. Er erweist uns Gnade und wenn er uns Gnade erweist, will er, dass wir auch gnädig mit denen sind, die sich an uns vergangen haben. Das ist ganz wichtig. Es kommt nicht darauf an, was es ist. Es kommt darauf an, dass wir vergeben. Vergebung ist also nicht auf die Menschen unserer Wahl begrenzt, also nicht auf die Lieblingstante, auf den Lieblingsonkel, auf Papa und Mama, nicht, sondern gerade auf den, der uns ganz arg auf den Keks geht, den wir überhaupt nicht mögen. Auch der ist würdig, Vergebung zu empfangen. Denn wenn wir das genau betrachten, was wir sind, wir durch unsere Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht und Gott Vater vergibt uns. Und zwar, wir lesen doch, selbst als wir fern von ihm waren, hat er uns geliebt und hat uns vergeben und hat uns angenommen. Also Gott liebt uns. Gott liebt Menschen. Und es war ihm sicher nicht ums Lachen, als er sah, wie sein Sohn geschlachtet worden ist, ans Kreuz gehämmert worden ist. Es war ihm ganz bestimmt nicht ums Lachen, als er sah, wie er gegeißelt worden ist, wie er verspottet worden ist. Wir dürfen eins nicht vergessen, er ist der König der Könige. Er hat uns geschaffen und sein Geschöpf hat ihn ans Kreuz gebracht und hat ihn ans Kreuz genagelt. Leute, es ist unbegreiflich, aber so ist es. Gott war es ganz bestimmt nicht drum, der hat keine guten Gefühle gehabt damals. Aber was er hat, ist, er hat eine unsagbare Liebe zu seinem Geschöpf und das hat ihn getrieben, uns zu vergeben, einen Weg zu schaffen, das ihm alles gekostet hat. Das Liebste, was er hatte, hat er hingegeben, damit wir Erlösung haben, damit wir befreit werden konnten, damit wir nicht in die Hölle fahren müssen, damit er Frieden mit uns machen kann. Und das ist das, was mich so unheimlich bewegt. Das ist das, was ich fast nicht begreifen kann, wenn ich manchmal auf mich sehe und mit welchen Kleinigkeiten ich zu kämpfen habe, wenn mir jemand irgendwas angetan hat. Da würde ich den am liebsten auf den Mond schicken, nicht? Aber so bin ich nicht, so ist ein Mensch. Wie oft sollen wir vergeben? Matthäus 18, 21 und 22. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Da spricht Jesus zu ihm: Ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Petrus war absolut fromm. Wenn wir denken, was im hebräischen Kontext das heißt, im hebräischen Kontext heißt, du musst deinem Bruder fürs Gleiche dreimal vergeben. Und dann kommt der Petrus und sagt, er hat natürlich gehört, dass Jesus sehr barmherzig und sehr weitherzig ist. Da hat er gesagt, okay, ich verdopple das und mache als Bonus noch eins drauf. Und da dachte er, damit habe ich Jesu Kriterien erfüllt, nicht? Und jetzt sagt Jesus, 7 mal, 70 mal, das heißt nichts anderes, hör doch mal auf zu zählen und vergib einfach. Genau um das geht es, Leute, wir sollen nicht aufrechnen, wie viel mal wir vergeben haben, sondern wir sollen es tun. Ein Beispiel wollen wir mal ansehen. In Matthäus 23, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete. 10.000 Talente, Leute, wisst ihr, was das ist? Ich sag's euch gleich. 10.000 Talente Gold sind 225 Tonnen, 225,6 Tonnen. Das ist, wenn es eine Münze 1,8 Millimeter dick ist, sind es 108 Kilometer. Und der Clou ist, wenn wir das in der israelischen Währung umrechnen, zu der Zeit galt, ein Denar war ein Tageslohn. Und ein Talent hat 6.000 Denare, das sind 10.000 mal 6, sind 60 Millionen Denare. Das sind 60 Millionen Tage Arbeit. Das sind fast 165 Jahre. 165.000 Jahre. Die gearbeitet hätten werden müssen. Das ist nicht bezahlbar, ist aber gleich eine Stadt, die Größe, die, wenn alle Einwohner, inklusive Babys, alle Einwohner größer als Freiburg im Breisgau ein Jahr lang arbeiten würden für nichts, um diese Schuld abzutragen. Über diese Dimension sprechen wir. Und jetzt, das wurde ihm, dieser Schalksknecht bat den König, hab doch Geduld mit mir, hab Erbarmen mit mir und steck mich und meine Familie nicht in Kerker, dass wir, und verkauf nicht alles, was wir haben. Und der König wurde bewegt und er ließ ihm diese Schuld. Und jetzt passiert etwas, der geht raus und trifft einen Knecht, einen Mitknecht, der ihm 100, den Gegenwert von 100 Arbeitstagen schuldete. Und er sagt, gib mir das zurück. Und zwar sofort. Da bat genau das Gleiche, was er dem König machte, geschah jetzt dass der ein der Schuldner, der ihm 100 Arbeitstage schuldete, und sagte, sei doch gnädig mir, ich werde dir das bezahlen. Und da sagte er, kommt nicht die Frage, jetzt will das. Und dann lesen wir, dass die Knechte des Königs das sahen und betrübt waren und das dem König meldete. Der König hat den rangepfiffen und gesagt, was fällt dir eigentlich ein? Dir ist so eine große Schuld erlassen worden und du hast nicht das Gleiche geübt. Und dann hat er ihn den Folterknechten übergeben. Leute, das heißt nichts anderes als, wenn wir Gnade erfahren haben, müssen wir Gnade weitergeben. Das ist die Kondition. Wir können nicht jemanden in Gefangenschaft halten, wenn wir nicht bereit sind, selbst gnädig zu sein. Zusammenfassend, was ich jetzt gesagt habe, bis jetzt. Wem muss ich vergeben? Wir haben keine Wahl, wen wir vergeben wollen. Gottes Wort fordert uns auf. Jedem Menschen, der an uns schuldig geworden ist, und zwar egal, an was er uns schuldig geworden ist, zu vergeben. Jedem. Es gibt nicht, dem kann ich vergeben, aber dem darf ich nicht vergeben und dem kann ich nicht vergeben. Wie oft muss ich vergeben? Hör einfach auf, du zähl und vergib. So einfach. Es ist unsere Wahl und unsere Entscheidung, wem setze ich mich aus, der Gnade oder den Folterknechten? Jetzt wollen wir uns mit der Definition begeben, was Vergebung überhaupt ist. Wir wollen beginnen, mit diesen irrigen Vorstellungen aufzuräumen, was Vergebung ist und was sie eben nicht ist. Vergebung ist kein Akt der Gerechtigkeit. Vergebung ist kein Akt der Gerechtigkeit. Es ist nicht gerecht. Es ist Gnade. Gnade ist nicht gerecht, sondern Gnade. Ich bin gnädig, wem ich gnädig sein will. Das sagt Gott. Und wir können das einschränken. Wenn wir gnädig sind, ist er uns gnädig. Deshalb sagt er, ich bin gnädig, wenn ich gnädig sein will. Und es ist ganz entgegen unserem Bedürfnis und unserem Gerechtigkeitsempfinden, der Gerechtigkeit ist durch Vergebung nicht Genüge getan. Und jetzt ist ein Problem, das wir haben, da wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, ist das Ungerechtigkeitsempfinden oder das Gerechtigkeitsempfinden eingepflanzt in uns. Wir wissen sehr genau, dass Schuld, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, dass das Sühne bedeutet, nicht? Und das fordern wir auch ein. Wenn jemand sich an uns vergangen hat, da wollen wir, dass das gesühnt wird. Und dass wir keine Vergebung aussprechen können. Denn diese tiefe Verankerung des Rechts- und Unrechtsbewusstseins in unserer menschlichen Natur ist das zu erklären. Wir wissen sehr genau, dass Unrecht Strafe nach sich zieht und was losgelöst von kulturellem, gesellschaftlichem und sozialem Hintergrund ist. Also wir wissen es sehr genau, dass das so ist. Und wir bestehen darauf, dass das eingehalten wird. Und Gott macht es ganz anders. Vergebung heißt aber etwas, es ist keine Rechtfertigung der Schuld. Das müssen wir verstehen. Ich wurde immer wieder mit Menschen konfrontiert, die in der irrigen Annahme lebten, dass wenn sie vergeben, sie das Vergehen als schuldlos bezeichnen. Nein, es ist Schuld. Auch Gott sieht es weiterhin als Schuld an, auch wenn wir vergeben haben oder vergeben wollen. Es ist trotzdem die Schuld ist da. Das hat nichts mit dem, mit Vergebung zu tun. Zweitens wollen wir definieren, was Vergebung ist. Vergebung ist ein Akt des Gehorsams. Ich bin gehorsam dem, was Gott sagt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir beten das ja im Vaterunser. Jedes Mal, wenn wir in die Kirche gehen, beten wir das. Menschenskind, meinen wir das überhaupt, was wir sagen? Oder überlegen wir, was wir da vor uns her erzählen? Wir sagen ihm, wir erkennen dich an, Vater, im Himmel, der du bist, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Meinst du, im Himmel gibt es Unvergebenheit? Sicher nicht. Und dann kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Also er gibt uns alles, was wir brauchen. Und zwar nicht nur mit Nahrung zu tun, sondern es hat zu tun mit allem, was wir in diesem Tag brauchen und was dieser Tag uns bringt. Dazu hat er uns ausgerüstet, dass wir diesen Tag siegreich bestehen können. Er hat uns alles in die Hand gegeben. Und Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm selbst offenbaren. Ihr Menschenskind, nochmal, wir schreien immer Gott, offenbar dich uns. Tun wir doch das, was er uns sagt, dann offenbart er sich uns. Jesus sagt hier ganz unmissverständlich, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Gott will nicht in Worten geliebt werden, sondern Taten müssen folgen, um das zu bestätigen, dass wir es ernst meinen und ihm mal zu zeigen, wir meinen es wirklich ernst mit dem, was wir meinen, was wir sagen. Wir folgen deinen Worten nach, wir tun, was du uns sagst, wir gehorchen deinen Geboten. Deine Gebote sind wichtig für uns und Jesus hat uns ein Gebot gegeben. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist doch eigentlich einfach. Es sind nicht 614 oder 13 Gebote, wie es im jüdischen Glauben ist, die die Juden halten müssen nach dem Gesetz. Und dann sind wir oft, sind wir so blöd und sagen, ich würde lieber das Gesetz halten. Weißt du, wenn du ein Gebot halten musst, bist du verpflichtet, alle 613 Gebote zu halten, dass du gerechtfertigt wirst, sonst wirst du nicht gerechtfertigt. Und das schafft kein Mensch. Es ist unmöglich. Einer hat es geschafft, so zu leben, der ist Jesus Christus und sonst niemand. Leute, davon sprechen wir. Wir haben die Möglichkeit, entweder werden wir nach dem Gesetz gerichtet oder nach der Gnade. Was ist dir denn lieber? Etwas erfüllen zu müssen, das du nicht erfüllen kannst, und dann wirst du gerichtet werden und du wirst keine Chance haben, vor Gott gerecht gesprochen zu werden. Oder du bist, wie du bist und du kommst zu Jesus, wie du bist und sagst, okay, Herr, ich komme zu dir, ich vergebe. Und ich will eine Gnade in Anspruch nehmen. Ich unterstelle mir deine Gnade. Aber Herr, ich bin auch gnädig. Und er sagte, gut, du kannst kommen, wie du bist. Und ich werde dich verändern in das Bild meines Sohnes. Und alles, was wir tun müssen, ist, wir können nichts tun aus uns selbst. Leute, und das ist eine irrige Annahme, dass wir oft sagen, okay, ich will es für mich, ich will es tun. Ich tue es und ich gebe mir alle Mühe. Pfeifendeckel, hilft nichts. Gott sagt uns ganz einfach, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir versuchen immer wieder etwas aus uns selbst zu tun, anstatt dass wir aufhören, etwas selbst zu tun und sagen, okay, Herr, ich werfe mich auf dich und du veränderst mich in dein Bild. Und wenn wir auf das einsteigen, wird das sehr, sehr leicht für uns. Ich kann euch eins sagen, als ich das entdeckte, dass ich mich nicht selbst verändern kann, sondern dass ich mich seiner Herrlichkeit aussetzen muss mit unverhülltem Angesicht. Das heißt nichts anderes, als unvoreingenommen mich ihm auszusetzen und ich werde verwandelt in das Bild Jesu Christi, wie der Geist der Herr es will. Als ich diesen letzten Satz hörte, wie der Herr es will, da habe ich gesagt, hey, ich brauche es ja gar nicht selbst zu tun, sondern ich werde verwandelt, wenn ich mich seiner Nähe, seiner Herrlichkeit aussetze. Das heißt, ich versuche, in seine Nähe zu kommen. Wie komme ich in seine Nähe? Ich lobe und preise ihn. Ich habe so ziemlich alle Schwierigkeiten gehabt. Ich werde sehr, sehr leicht abgelenkt durch das, was man noch tun könnte. Und da habe ich versucht, an meinen Pult einfach in die Nähe Gottes zu kommen. Und da habe ich das gesehen, habe ich meinen Computer gesehen, habe mein Keyboard gesehen, da habe ich gedacht, oh, das müsste ich noch schnell machen, nicht? Und da habe ich gedacht, Menschenskind, es klappt einfach nicht. Und da habe ich so rumgeschaut und da habe ich die Decke gesehen, da habe ich gesagt, okay, mache ich. Ich habe mich auf den Boden gelegt, denn es gibt nichts Langweiliges, als die Decke anzusehen. Und da ist alles interessanter, als die Decke anzusehen. Also, zuerst habe ich etwas gemacht, ich habe mir einen Block Papier genommen und habe den einfach den neben mich gelegt. Und wenn so ein Gedanke kam, das darfst du nicht vergessen, habe ich es aufgeschrieben und da war die Sache erledigt. Und so habe ich einen Platz gesucht, wo ich in die Ruhe kommen konnte. Wir müssen in die Ruhe kommen und dann können wir in die Nähe Gottes kommen. Und ich kann euch eines sagen, wir haben ganz tolle Instrumente. Wir haben Kassettenrekorder, wir haben iPads, wir haben Telefone. Da kann man nämlich Lobpreismusik drauf spielen und könnte die hören, nicht? Und da kann man ganz schön, ganz toll in die Gegenwart Gottes kommen und dann beginnst du in deinem Inneren mitzusingen. Und was sagt Paulus? Ganz einfach, spiele in deinem Herzen Gott. Und hast du es auch schon mitbekommen, dass du in deinem Herzen ein riesiges Orchester dirigieren kannst. Und es klingt sogar gut. Selbst die können es, die nicht spielen können, die kein Instrument beherrschen, aber sie können es in ihrer Fantasie und es klingt gut. Und so können wir Gott in unserem Herzen beginnen anzubeten und in unserem Herzen zu spielen und zu singen. Und wenn wir zusammen sind, sollen wir uns in geistlichen Lieder ergötzen und einander ermutigen, und mehr Psalmen nicht. Ist doch schön, was wir alles machen können. Aber man muss mal die Bibel lesen, und da drin steht es nämlich, wie wir es tun könnten. Und mit ein bisschen Fantasie, mit den heutigen Mitteln, die wir haben, ist es wirklich möglich, das zu tun. Vergeben ist ein Akt der Agape-Liebe. Im 1. Korinther 13, 4 und die Folgen, unter anderem heißt es, sie lässt sich nicht erbitten und rechnet das Böse nicht zu. Das ist die Agape-Liebe. Die Agape-Liebe wurde, das sagt uns der, dass die Agape-Liebe ausgegossen ist in uns, also als Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Gott ist Liebe. Und er kann uns Liebe nicht geben, weil er Liebe ist. Er kann uns nur sich selbst geben. Und deshalb hat er uns durch den Heiligen Geist Liebe in unser Herz ausgegossen. Und er lebt durch den Heiligen Geist in uns. Seine Liebe lebt in uns. Gott ist Liebe und kann nicht Liebe geben, er kann nur sich selbst geben. Leute, das ist... Als ich diesen Gedanken in mir bewegte, habe ich gesagt, Menschenskind nochmal, Gott in mir ist wirklich das, was er sagt. Denn Jesus sagt dann im Vers 23 vom Johannes 14, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wer mich liebt, der hält meine Gebote und mein Vater wird ihn lieben und mein Vater und ich werden Wohnung bei ihm machen, Leute. Hey, was heißt nichts anderes, als wenn die Wohnung machen, bringen sie ihren ganzen Haushalt mit. Du brauchst Glauben. Du brauchst Liebe, du brauchst Freundlichkeit, du brauchst Güte, du brauchst die Frucht des Geistes. Es gibt keinen einfachen Weg, als dahin zu kommen, schnell zu wachsen, schnell zu reifen, als die Gebote Jesus zu halten ihn in dein Herz reinzulassen und dass er sich ausbreitet und seine Liebe und seine Güte und seine Freundlichkeit, seine Wärme, seine Annahme, sein Langmut, seine Freundlichkeit wird Teil von uns werden. Denn sein Wesen strahlt aus uns raus. Und das ist das, was Jesus möchte. Er will, dass sein Leben aus uns rausstrahlt. Und das wird ein Zeugnis sein für unsere Umwelt. Weil die kannten mich ja als Kotzbrocken, nicht? Und plötzlich bin ich total was anderes. Da fragen die sich, Mensch, was ist denn mit dem geschehen? Den kann man sogar aushalten. Aber echt, so genau so ist es. Das ist das Zeugnis, durch das Jesus Menschen überführen will. Weil, wisst ihr, wir haben so viele Worte gemacht, es wurden so viele Worte von der Kanzel gesprochen, aber sind diesen Worten Taten gefolgt? Die Frage? Die Tat ist einfach, dass wir das Wesen Jesu, das Wesen Gottes aus uns rausstrahlen lassen. Und das befruchtet unsere Umwelt. Das ist attraktiv für Menschen. Das ist das, was sie suchen. Das ist das, was sie wollen. Denn das ist etwas, was ihnen nicht begegnet ist, das, was sie nicht kennen. Und genau das müssen wir ihnen zeigen. Und Leute, ihr seid dran, das zu tun. Lasst euch das wirklich durch niemand rauben. Ich muss sagen, ich bin so aufs Tiefste berührt von der Freundlichkeit, von der Annahme, die ihr hier im Erzgebirge habt. Die in den Gemeinden, in den Gruppen, die ich besuchen durfte, das ich erleben durfte. Also ich habe schon sehr viel erlebt. Aber das ist einzigartig, was ihr habt. Gebt es bitte, bitte nicht her. Sondern sagt Gott einfach, Herr, danke, was du uns gegeben hast. Bewahr es, dass es so bleibt und sich weiterentwickeln kann. Leute, es ist etwas ganz Interessantes. Als ich das erste Mal hörte, dass ich ins Erzgebirge eingeladen worden bin, hat der Geist Gottes mir etwas gesagt. Er hat gesagt, ich wusste das so nicht, das Erzgebirge war schon mal ein Exporteur für Silber. Und da habe ich im Internet nachgeschaut. Stimmt's wirklich? Und ich habe es gefunden. Das Erzgebirge hat nach ganz Europa Silber ausgeführt. Wisst ihr, der biblisch symbolische Wert für Silber ist? Erlösung. Und er wird das Erzgebirge ein zweites Mal brauchen, um die Erlösung zu exportieren von hier. Nicht nur nach Deutschland, nein, über die Grenzen Deutschlands hinweg. Und ich kann euch eines sagen, Leute, Satan möchte dieses Werk zerstören. Er möchte, und er zerstört es nicht von außen, sondern er möchte es von innen zerstören. Seid achtsam. Bewahrt diesen Schatz, den Gott euch gegeben hat. Bewahrt ihn. Und betet, dass sein Werk, das er begonnen hat, auch vollendet werden kann und nicht von Satan zerstört wird, durch seine Agenten, die er in Gemeinden, die er in Gruppierungen reinsetzt, die das zerstören, nicht die Uneinheit und Zwist und Zank hineinbringen oder hineintragen. Vergebung ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Und wir haben seine DNA, denn wir sind Kinder Gottes. Er hat uns von Neuem wiedergeboren. Wir sind nicht mehr Kinder Adams nach unserem Geist. Unser Geist ist von Gott neu geboren. Wir haben im Geist seine DNA. Und Leute, da sagst du dann, oh, ich kenne mich doch, ich bin doch gar nicht so heilig, ich bin doch gar nicht so gut. Das stimmt. Du hast einen Geist, der ist wiedergeboren und der ist erlöst und der ist heilig. Und deine Seele ist das Problem. Denn die ist nicht heilig, die braucht Heiligung. Und dein Körper sowieso nicht. Also, dein Geist ist wiedergeboren, dein Geist ist heilig. Weshalb schreibt denn Paulus an die Heiligen? Der schreibt nie an die Sünder von Ephesus oder Korinth oder Philippi oder Galatien. Der schreibt an die Heiligen. Weshalb heilig? Weil wir gerecht gemacht worden sind durch das Blut Jesu Christi, weil unser Geist wiedergeboren ist und nicht unsere Seele. Er sagt selbst, im Römer von sich. Ich armseliger Mensch, das, was ich will, tue ich nicht und das, was ich nicht will, tue ich. Ja, Menschenskind, wie ist es dann? Ganz einfach darum, auch er war ein Mensch und hatte mit seiner Seele noch Probleme. Und wer das bestreitet, dass er Probleme hat, der lügt, ganz einfach, Punkt. Ich habe Probleme mit meiner Seele. Ich bin nicht so heilig, wie ich predige. Aber ich bin auf dem Weg dahin. Und das ist das, was Gott sieht. Und es ist immer etwas wichtig, dass wir das Wort Gottes verkündigen und nicht nach unseren Gefühlen, dass wir uns von unseren Gefühlen und von unserem Wohlbefinden nicht leiten lassen, das zu predigen, wie es uns geht. Sondern wir dürfen sagen, okay, ich habe Probleme, ja, das stimmt, aber Gott ist größer als meine Probleme und ich erhebe ihn über meine Probleme. Also fassen wir zusammen. Vergebung ist kein Akt der Gerechtigkeit. Vergebung heißt nicht Rechtfertigen von Schuld. Und Vergebung ist auch nicht mit unseren Gefühlen im Einklang. Absolut nicht. Vergebung ist ein Akt unseres Willens, ein Akt des Gehorsams und ein Akt der Agape-Liebe. Und vergessen wir nicht, es ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Und er vergibt gerne. Gott liebt es zu vergeben. Warum liebt er das? Ganz einfach, weil er weiß, wenn ich vergebe, darf ich dieses Kind in meine Nähe lassen. Dieses Kind kommt dann zu mir in der Nähe. Und wir dürfen durch diesen Vorhang, der zerrissen worden ist, wie wir gestern Abend gehört haben, wir dürfen eintreten in das Allerheiligste. Stell dir mal vor, du und ich dürfen zum Vater ins Allerheiligste rein. Die Juden durften das nicht. Sein auserwähltes Volk durfte es nicht. Nur der hohe Priester einmal im Jahr, um das Blut reinzubringen, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Stellt euch das vor. Und wir Heiden, die es eigentlich gar nicht verdient haben, wir dürfen in Gottes Nähe kommen. Wir dürfen immer kommen, wenn wir wollen. Und das Schöne ist, er hat immer Zeit. Seine Agenda ist nie voll und sagt, nee, du musst bei mir einen Termin machen, nicht? Erster Petrus 4,8. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Mit dem konnte ich lange Zeit eigentlich nichts anfangen, bis mir aufgegangen ist, das, was Petrus hier meint. Die Agape deckt viele Sünden zu. Und lasst uns das mal auf der Zunge zergehen, was Gott von dir und mir möchte. Dass wir den Menschen die Sünden zudecken durch die Liebe, dass wir Gnade an ihnen üben, Und das deckt dir eine Menge Sünden zu. Stell dir mal vor, Gott vertraut dir und mir an, dass wir das tun dürfen und tun können und tun wollen. Und Liebe tut dem Nächsten nicht Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Römer 13,10. Und wir müssen uns mal überlegen, wer ist eigentlich der Geschädigte, wenn wir nicht vergeben? Schaden wir dem, den wir nicht vergeben? Ich kann euch eines sagen, der weiß es meistens nicht mal und wenn es weiß, ist es ihm noch so egal. Der kümmert sich überhaupt nicht darum, ob er dich verletzt hat oder nicht verletzt hat. Das ist ihm egal wie sonst was. Aber dir tut es weh. Du hältst ihn gefangen. Du kettest dich an ihn und das heißt, jedes Mal, wenn er sich bewegt, tut es dir weh. Wenn du siehst, dass es ihm gut geht, tut es dir weh. Denn du leidest wie Hund. Warum sind wir nicht gnädig mit uns selber und vergeben einfach? Wenn wir all das gehört haben, warten wir noch mit ihm. Warum wir vergeben können, wollen wir zuerst mal miteinander durchsehen. Wir sind seine Kinder. Seine Liebe ist unser Herzen ausgegossen. Die Agape-Liebe die ihn veranlasst, vergeben zu können, trotz der Schwere der Sünde, der Schuld, die wir auf uns geladen haben, durch das, was wir seinen Sohn ans Kreuz brachten, konnte er vergeben. Das war die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die ist in unser Herzen ausgegossen. Und weiter, er gibt uns das Wollen und das Vollbringen und hilft uns sogar, dass wir es können. Es ist nicht so, dass er uns allein lässt. Zusammenfassend möchte ich noch eine Sache sagen, weshalb wir meinen, nicht vergeben zu können. Es ist mangelnde Lehre, die dazu führt, dass Gottes Volk leidet. Ich war einmal in der Gemeinde und habe über Vergebung gesprochen. Und unter anderem habe ich gesagt, Vergebung ist heilsrelevant, was es ja ist. Denn wenn ich nicht vergebe, wird mir nicht vergeben. Ja, wenn mir nicht vergeben ist, besteht meine Schuld. Wo lande ich dann? Und als ich das sagte, am Ende sind die auf den Pastor losgegangen und haben gesagt, warum hast du uns das nicht? Du erzählst uns alles, aber heilsrelevante Dinge erzählst du uns nicht. Es ist heilsrelevant, dass wir Vergebung vergeben. Weil wenn wir nicht vergeben, gehen wir verloren. Punkt. Leute, uns muss mal klar sein, was das Wort Gottes bedeutet. Es bedeutet ganz einfach das, was Gott gesagt hat, meint er so. Er meint, was er sagt und sagt, was er meint. Und wir müssen ja nicht glauben, dass nur durch das, dass wir Jesus angenommen haben, hätte er uns von diesem vergeben müssen oder vergeben sollen. Oder der Vergebungspflicht, würde ich fast sagen, befreit. Nein, das hat er nicht getan. Wir sind nach wie vor, ob wir bekehrt sind oder nicht bekehrt sind, sind wir verpflichtet zu vergeben. Dann, Agape-Liebe kontra Wille. Sicher steht Agape-Liebe weiterhin im Konflikt mit unserem fleischlichen Wesen. Lernen wir also das anzuwenden, was Gott uns gegeben hat. Corrie ten Boom traf einen Peiniger vom KZ. Er ist zu ihr gekommen und hat gesagt, erkennen Sie mich? Da sagt sie, nein. Und hat er sich zu erkennen gegeben, wer er ist. Ich war einer von diesen KZ-Aufsehern. Und ich weiß, dass es unmöglich ist, aber ich bitte Sie, vergeben Sie mir. Und dann ist etwas passiert. In ihr hat alles geschrien, das kommt nicht in Frage, es geht nicht. Und dann hört sie sich sagen, ja, ich vergebe dir. Das war nicht sie, das war die Agape-Liebe Gottes. Sie, aus eigenem Wesen, wollte das nicht. Sie sagt, das kann ich nicht, das will ich nicht. Aber die Liebe hat diese Vergebung ausgesprochen. Das war die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die Gott in sie reingepflanzt hat. Die war bereit zu vergeben. Und das ist das, was wir müssen. Wir müssen einfach mal den Schritt wagen, einen Schritt über unseren Schatten zu tun oder über unseren Schatten zu springen und sagen, ja, ich will und ich werde es tun. Oh. Wer ist der Geschädigte? Warum können wir vergeben? Weil Gott uns alles gegeben hat oder vorgesorgt hat, dass wir alles haben, damit wir vergeben können. Die Konsequenzen sind, wenn wir nicht vergeben, das sind die Folterknechte. Es ist keine Heilsgewissheit. Wie kann uns der Heilige Geist sagen, dass wir erlöst sind, wenn wir nicht vergeben haben? Es ist das schlechte Gewissen. Es ist Freudlosigkeit. Es ist keine Intimität zu Christus. Und die Liebe zu Christus nimmt ab. Und letztendlich ist es Resignation und dann sagen die, es hat nichts gebracht. Also. Und ich kann euch eins sagen, Satan spielt auf der Klaviatur unsere Gefühle. Er nutzt diese Gefühle, diese Gefühle gegen uns. Zuerst versucht er uns von der Vergebung abzuhalten und dann, wenn wir endlich das geschnallt haben, dass wir vergeben sollen, dann sagt er uns noch, du kannst gar nicht in die Nähe Gottes kommen, weil du das und das und das getan hast. Du hast kein Recht, dich Gott zu nähern. Und dann, wenn wir diese List durchschaut haben und vergeben haben, sagt er uns, du hast nicht vergeben, weil deine Gefühle sprechen ja gar nicht dafür, dass du vergeben hast. Du fühlst es ja gar nicht. Also er verwendet das ganz perfid gegen uns zuerst mal, indem wir nicht vergeben können, dass wir uns Gott nicht nahen können, weil wir kein Recht haben. Und dann, wenn wir es tun, sagt er, du hast es ja gar nicht richtig getan, weil du es nicht fühlst. Und ich kann auch eines sagen, dass die beste Strategie darüber wegzukommen ist, unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Und zuerst mal, nicht der Teufel widersteht dem Teufel, überhaupt nicht. Unterwerft euch Gott, mach einen Schritt zurück in seine Arme und dort, wo du weißt, du bist aufgehoben von ihm. Und dann lass Gott kämpfen für dich. Und dann flieht er nicht von dir, sondern von Gott, dann stiftet er. Wenn du ihn von hinten sehen willst, also dann gehen die Arme Gottes. Warum spielt dann unsere Seele verrückt? Ich kann euch eines sagen, unsere Seele ist änderungsresistent. Die will gar nicht, die will sich gar nicht verändern. Die fühlt sich wohl, wenn es so weitergeht, wie gewohnt. Und ich kann euch eins sagen, als ich in den frühen 70er Jahren in die USA flog, das hat etwa 8 Stunden gedauert damals. Und ich habe wohl erkannt, es ist nicht mehr dasselbe wie zu Hause, nicht? Aber meine Seele ist zu Hause geblieben. Die war noch gar nicht angekommen. Ich habe mich noch unwohl gefühlt. Und erst nach einer gewissen Zeit, als meine Seele nachgekommen ist, als sie das geschnallt hat, dass es ihr auch hier gut geht, habe ich mich wohl gefühlt. Also, und so geht es jedem von uns. Bis deine Seele sich wohlfühlt mit Vergebung, bis sie das annehmen kann, dass sie merkt, es geht mir ja besser, widerstrebt sie dem. Aber in dem Moment, wo sie merkt, es geht mir besser als vorher, da sagt sie dir, oh, das war aber gut. Und Leute, wir müssen hier wirklich über unseren Schatten springen, wir müssen das überwinden, was unsere Seele uns hindern möchte. Und das Letzte, wie vergeben wir? Ganz einfach damit, wir tun's. Wir zählen nicht, wir tun's. Und du musst dem du vergibst, jetzt gar nicht erzählen, dass du ihm vergeben hast. Ich kann dir eines sagen, wenn du das erzählst, ich habe dir vergeben, dann fragt er dich, wozu denn? Oder warum denn? Und du stehst für sehr viel mehr Verwirrung. Vergebung ist etwas zwischen dir und Gott. Und nicht zwischen dir und Menschen. Wenn du etwas verbockt hast am anderen, dann musst du hingehen und Verzeihung bitten. Das ist korrekt. Aber du brauchst nicht mal Kaffee zu trinken und ihr werdet nicht Freunde sein. Das brauchst du nicht zu sein. Es kann sein, dass ihr Freunde werdet, wenn diese Person, die sich an dir vergangen hat, erkennt und Buße tut und ihr Leben beginnt zu ändern und dich um Verzeihung bittet. Da kann es möglich sein, dass eine Verbindung entsteht, aber das ist nicht der Normalfall. Also reg dich nicht auf, dass du denkst, du musst mit dem Kaffee trinken, musst du nicht. Du musst ihn auch zum Kuchen nicht einladen. Okay. Wir hatten einen Healing Room Einsatz. Wir haben dort ein Seminar über Heilung gehabt und da kam eine Frau. Oder nee, die kam nicht, wir haben uns verabschiedet und wir hatten dann den Eindruck, wir sollten dieses Gebet, das wir jetzt sprechen, über Schock und Trauma. Denn wir möchten, mitgeben, wir das Gebet beten, dass Schocks und Trauma, die ihr erlebt haben könntet, mit Menschen, die euch etwas angetan haben, das kann sein, dass das gelöst wird und ihr damit einfach es leichter habt, vergeben zu können. Ja, und in den Healing Room ist dann Folgendes passiert, dass diese Frau kam und wir hatten den Eindruck, dieses Gebet mit ihr beten zu sollen. Wir haben keine Ahnung, was diese Frau hatte und warum uns der Geist Gottes das gesagt hat. Am nächsten Morgen kam sie und sagte, sie hätte vor 3 Jahren einen Autounfall gehabt und da sei mit ihr etwas passiert, dass sie seitdem einfach ein großes Hämaton auf der Brust hatte, das sich verkapselt hat und einfach wie eine dritte Brust aussah. Und sie konnte nicht mehr Auto fahren seitdem, weil sie einfach Angst hatte, das zu tun. Und dann am nächsten Morgen kam sie und erzählte das und sagte, du, ich bin aufgewacht Und am Morgen habe ich gefunden, irgendwas ist anders. Da habe ich meinem Mann gesagt, du schau mal nach. Und da habe ich gesagt, es ist nichts mehr da. Der hat sich über Nacht, dieses Hämaton, das verkapselt war, aufgelöst. Und dann hat sie uns gesagt, Freudenstrahlen, und stell dir vor, ich bin in die Gemeinde gefahren, ich selbst.
Rolf hat jetzt erklärt, dass wir vergeben dürfen. Und ich möchte einfach sagen, aus Erfahrung habe ich mitgekriegt, Menschen, die missbraucht wurden, stehen unter Schock. Und wenn man unter Schock ist und traumatisiert ist, kann man manchmal fast nicht vergeben. Man kann schon, aber es ist extrem schmerzhaft. Und dann hat Gott mir erklärt, dass wir mit den Menschen beten sollen, dass das Herz heil wird, der innere Schmerz verschwindet und dass wir aus dem Trauma rauskommen und aus dem Schock rauskommen. Nicht, dass wir nochmal wissen müssen und etwas durchleben müssen, was passiert ist. Überhaupt nicht. Sondern einfach, wenn wir geschockt sind, dann sind wir wie gelähmt. Das heißt, an der Wand, komm ja nicht näher. Wir sind so sehr auf Spannung und wissen gar nicht mehr, wie wir leben sollen. Und das kriegen wir aus uns heraus nicht. Und dann hat Gott uns ein Gebet geschenkt und hat gesagt, das sollen wir beten. Und ich kann, wenn ich das bete, dann passiert eigentlich nichts, es sei denn, der Heilige Geist ist anwesend und er ist da. Und er hat mir gesagt, ich soll es beten, unabhängig davon auch Rolf. Gott möchte, dass ich das mit euch bete, weil seine Gegenwart da ist und weil einige unter Schocks stehen. Und das ist jetzt der das ich jetzt tun möchte. Einverstanden? Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der Liebe. Unendlich groß ist deine Liebe. Und ich bitte dich jetzt, dass du jeden, der hier ist, ganz nah an dein Herz nimmst. Dass du ihre verwundeten Herzen auf dein Herz legst. Herr, wo sie Heilung erfahren, wo sie von dir gesund geliebt werden und wo sie jetzt nicht einen Schmerz spüren müssen, sondern dass du jetzt diesen Schmerz von jedem Einzelnen in dir aufnimmst und dass kein einziger jetzt irgendwie leiden muss, sondern dass du jetzt kommst und dass durch deinen Heiligen Geist dieses Gebet bei jedem Einzelnen angebracht wird und dass das jetzt passiert, was wir beten. Danke, Herr. Herr Jesus, bitte heile du jetzt alle bekannten und unbekannten negativen Bilder, ungöttliche Glaubenssätze, innere Eide, destruktive Zellerungen, die durch Stress körperliche und seelische Benachteiligung verursachen in jedem von uns. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes alle natürlichen Schocks, alle Traumata, alle Angst und allen Terror aus uns entfernst. Aus unseren Körperzellen, aus unseren Organen, aus unseren Muskeln, Bändern, Sehnen, Gelenken, Knorpeln, Knochen und Knochenmark. Aus unserer Durchblutung und unserer DNS, aus unserem Nervensystem, vom Stammhirn bis hin zu den Nervenenden. Ich bitte dich, Herr Jesus, gieße dein Heilungsöl aus in unser Nervensystem, in unseren Verstand, dem Bewussten und Unterbewussten und Unbewussten, in unsere Emotionen, unseren Willen, unsere Identität, Persönlichkeit und in unseren Geist. In alle nicht gedanklichen und vorverbalen Erinnerungen, in unseren Mandelkern, unseren Hypothalamus und unser limbisches System. Bitte gib unseren Organen ihre natürliche Funktionsweise zurück und schalte die Alarmsysteme und die Überregung in uns aus. Ich bitte dich, Herr, dass du die Kampf- und Fluchtreaktion abschaltest, die durch Schocks und Traumata aktiviert worden sind. Bitte stelle du die ursprüngliche Intensität der Kampf- und Fluchtreaktionen in uns wieder her Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du die überhöhte Wachsamkeit im Nervensystem, dem Hypothalamus, dem Mandelkern und dem limbischen System abstellst. Herr Jesus, bringe du unser Gehirn wieder in das natürliche Gleichgewicht zurück und baue neue Verbindungen zu unserem Glückszentrum auf. Bitte normalisiere unseren Hormonhaushalt und bring unsere Körperchemie ins Gleichgewicht. Bitte reguliere auch unseren Basensäurenhaushalt. Und ich bitte dich, Herr, dass du dich aller stillen Schreie unserer Lunge und Kehle annimmst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du jede Zelle unseres Körpers mit deinem Frieden, deiner Liebe und deiner Freude jetzt füllst und du alles versiegelst, was in deinem heiligen Namen jetzt gebetet, gesprochen und getan wurde. Und ich danke dir, Herr, dass du die Herzen heilst und dass du jedem von uns es ganz leicht machst, dass wir vergeben dürfen jetzt. Danke, Herr Jesus. Amen.